Guten Morgen, ihr Lieben. Heute haben wir unsere zweite Predigt in unserer Epheser-Reihe. Und diejenigen, die das letzte Mal da waren, vor zwei Wochen, die haben mitgekriegt, der Paulus hat in der Einleitung zu seinem Brief eine Sache wiederholt und wiederholt und wiederholt. Was war das?
Jesus Christus.
Zwei Verse, dreimal Jesus Christus. Er hat gesagt, das ist mein Thema. Ihr liebe Gemeinde in Ephesus, ich schreibe euch einen Brief mit einem Thema, Jesus Christus. Das klingt schön, erbaulich. Spannend an der ganzen Sache ist, Paulus sagt uns in Kapitel 4, Vers 1, dass er diesen Brief aus dem Gefängnis schreibt. Er war in Gefangenschaft und das nicht wegen Steuerhinterziehung oder sowas, sondern warum war er im Gefängnis? Wegen Jesus Christus. Ganz interessant, oder? Der Paulus sagt, Leute, ich muss euch unbedingt von diesem Jesus schreiben. Er ist alles für mich. Und wisst ihr was? Ich sitze gerade im Gefängnis für ihn. Und jetzt könnt ihr ja eigentlich schreiben, okay, ich schreibe euch über diesen Jesus, weil ich will euch warnen vor ihm. Ey, nehmt es nicht so ernst mit Jesus nachfolgen, weil das gefällt den Leuten in eurer Umwelt nicht. Lasst es lieber bleiben, dann habt das einfacher. Könnte man erwarten. Aber eigentlich macht das genau das Gegenteil. Denn nach dieser Einleitung, den ersten beiden Versen, wo er sagt, an die Heiligen in Ephesus, ihr Christen, ich möchte euch von Jesus schreiben, fängt er an, ein Loblied, in Anführungsstrichen, zu singen, niederzuschreiben. Die erste Hälfte in Kapitel 1 wird auch in der Theologie gerne das Lied der Erlösung genannt. Wir haben jetzt einen Bibeltext von 11 Versen, Vers 3 bis 14. Genau genommen ist es aber im Griechischtext nur ein Satz. Der Paulus ist ein ziemlich komplizierter Mann. Der schafft es quasi über eine halbe Seite, einen Satz zu schreiben. Und dieser Satz ist aufgebaut wie ein Lied, ganz klassisch. Es gibt Strophen und ein Refrain. Dieses Lied hat drei Strophen. Es geht erst darum, was der Vater tut. Dann kommt der Refrain. Warum es geschieht, nämlich zum Lob Gottes. Dann geht es darum, was der Sohn tut. Warum? Refrain zum Lob Gottes. Und dann geht es darum, was der Geist tut. Warum? Zum Lob Gottes. Also wir haben hier quasi einen biblischen Worship-Song vor uns liegen, den wir heute betrachten wollen. Und Musik ist ja eigentlich etwas, was meistens etwas Positives in uns auswirkt, das uns irgendwie auch eint. Wenn man gemeinschaftlich Lobpreis macht und der Christen, es eint uns. Aber hier haben wir ein Lied, das auch etwas thematisiert, was viele Christen nicht eint. Was in der Kirchengeschichte immer wieder zu großem Streit geführt hat. Und das ist das Dilemma für mich als Auslegungsprediger. Wenn ich durch ein Bibelbuch durchpredige, dann komme ich zwangsläufig zu Passagen, die dem einen oder anderen vielleicht nicht gefallen werden. Wenn ich nämlich eine Position vertrete. Es ist meistens so im Leben, bei Streitfragen, dass man es nur dann den Leuten recht macht, wenn man keine Position bezieht. Aber wenn du Position beziehst, für die eine oder die andere Richtung, dann wird die Person des gegenteiligen Lagers irgendwie nicht ganz zufrieden sein. Das heißt, ich habe heute eine ziemlich schwere Aufgabe vor mir. Es wird eine Thematik kommen, nämlich die Thematik der Erwählung. Da kann man so oder so denken. Da denkt man in der Christenheit so oder so. Ich persönlich habe aber eine feste Überzeugung. Und was ich versuche heute mitzuteilen ist, ich versuche das zu sagen, was ich in diesem Text sehe. Ich versuche, das ist mein Ziel für heute, ist treu diesem Text gegenüber zu sein. Mein Ziel ist es nicht, irgendein theologisches System zu predigen von Personen, Theologe XY. Mir egal, wie renommiert ein Theologe war und sein System und wie bekannt und wie Menschen sich definieren über irgendwelche Theologen, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, so treu wie möglich das wiederzugeben, was ich hier in diesem Abschnitt sehe. Und was ich euch bitte, ob ihr mir zustimmen werdet in dem, was ich sagen werde oder nicht, ist, dass ihr genauso offen und ehrlich in den Text schaut und dass ihr sagt, was auch immer ihr glauben werdet zu dem Thema der Erwählung. Lasst das eure Grundlage sein. Ich habe kein Problem damit, wenn wir verschiedene Positionen haben, solange wir wirklich sagen, meine Position gründet sich auf dem, was ich hier lese. Also ich fühle mich so ein bisschen wie Luther, der gesagt hat, Er fühlt sich völlig dem Wort Gottes unterstellt. Sein Gewissen hängt an dem, was Gott sagt. Und es ist nicht recht, gegen sein Gewissen zu handeln. Und dann sagt er, hier stehe ich. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, dass ich hier vor einem römischen Gericht stehe und mir wird niemand den Kopf einreißen. Genauso werde ich niemand den Kopf einreißen. Ich möchte euch einfach nur dafür sensibilisieren, die Bibel hat eben auch Themen, die zu Streitfragen führen, zu Streit führen. Und biblische Toleranz heißt nicht, dass wir keine Position beziehen, sondern dass wir eine Position beziehen, aber es akzeptieren, wenn jemand anderes eine andere Position bezieht, okay? So viel zu meiner Einleitung. Weil ich mir wirklich wünsche, dass das die Realität auch heute bei uns wird, wenn wir über dieses Thema reden, möchte ich beten zu Beginn. Vater, ich möchte dich von Herzen bitten, dass du uns die Augen auftust, indem du uns zeigst, was du uns mitteilen möchtest in diesem Text, was dieses große Lied bedeutet und was auch das Thema der Erwählung bedeutet. Schenk uns Gnade, dass wir einander stehen lassen können, aber schenk uns auch die Gnade, dass wir nicht einfach irgendeine Überzeugung vertreten, weil wir sie vertreten wollen, sondern weil wir sagen, so sehe ich es hier in diesem Buch. Ich möchte dich bitten, dass du wirklich diese Mentalität in uns schenkst und dass wir dadurch reich gesegnet werden können. Amen. Das Lied der Erlösung. Ich möchte euch die Strophe 1, oder bevor wir mit Strophe 1 beginnen, möchte ich euch quasi den Titel dieses Liedes vorlesen. Das ist nämlich der erste Vers. In Vers 3, und ich glaube, das Beste ist für uns heute, dass wir einfach wirklich ganz, ganz viel auf diesen Text schauen, ob das wirklich dasteht, was ich sage. In Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Die Überschrift dieses Liedes ist, Gott sei gepriesen dafür, dass er uns segnet. Das ist im Groben zusammengefasst das, was alle drei Strophen später mitteilen wollen. Gott sei gepriesen, verehrt von uns. Wir haben einen Grund zur Ehre Gottes. Warum? Einfach nur, weil er der Herr ist? Nein, das auch. Aber weil er ein Herr ist, der uns segnet. Und jetzt schaut mal her. Ich liebe es, in diesem Vers zu sehen, dass hier steht, unser Vater, gepriesen sei der Gott und Vater, unseres Herrn, der Vater unseres Herrn. Und wenn wir in den Vers zuvor schauen, in Vers 2, da wurde er genannt Gott, unser Vater. Hier heißt es, der Vater Jesu Christi, im Vers davor, Vers 2, unser Vater. Da wird Gott dargestellt als Vater, nämlich von Jesus und uns. Und es zeigt uns, wie eng das Ganze ist, wie eng wir mit Jesus sind, wenn wir an ihn glauben. Er ist sein Vater, dieser Gott, den wir preisen sollen. Aber gleichsam ist er nicht einfach nur der Vater von irgendjemand anderem, sondern er ist auch unser Vater. Und dann schaut mal her, wie ein Vater ist, der seine Kinder liebt. Es heißt, er hat uns gesegnet mit, hin und wieder mit manchen geistlichen Segen. Mit jedem, mit allen geistlichen Segen, mit allem, was Gott parat hat. Kann ich also auf so super christliche Veranstaltung gehen und mir einen Extrasegen abholen, dadurch, dass irgendein Superprophet mal über mich betet und mir einen Extrasegen verspricht? Hey, das ist gang und gäbe, Leute. So oft sehen wir das Veranstaltungen, wo Leute, Prediger versprechen, sie haben etwas für dich noch zusätzlich, einen Extrasegen. Was sagt der Text? Er sagt, hey, wenn du zu Gott gehörst, egal wer du bist, dann bist du gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es ist so wichtig, dass wir das hier sehen. Aber was meint er mit geistlichen Segen? Also wenn hier steht geistliche Segen, dann meint es zunächst erstmal nicht irdisch-materielle Segen. Geistliche Segen sind Segen, die etwas mit dem zu tun haben, was im Himmel zu finden ist, mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Das heißt, unser Segen ist nicht eine große Yacht, Reichtum, Erfolg, auch das wird gerne versprochen von Fernsehpredigern. Was Gott uns verspricht auf Erden, ist nicht Reichtum. Sonst würden wir ja nicht um unser täglich Brot bitten, gell? Das muss uns langen, täglich Brot, sagt das Vater unser. Aber was Gott verspricht, ist, dass alles, was er im Himmel parat hat, alles, dass er alles geben möchte denen, die seine Kinder sind, die zu ihm gehören. Das ist so eine Riesenverheißung. Er sagt, alles, was sein ist im Himmel, das wird er geben. Und unser Fokus wird hier gerichtet auf das, was nach dieser Erde kommt. Alle geistlichen Verheißungen finden ihre Erfüllung letztendlich im Himmel. Gott will uns immer wieder mitteilen in der Schrift, Leute, es kommt nicht auf diese Erde an. Es kann gut laufen manchmal. Das freut mich, wenn es gut läuft. Aber es kann auch ziemlich schlecht laufen. Nämlich für manche verfolgten Christen in der arabischen Welt. Frauen, die zu Sklaven geworden sind von irgendwelchen ISIS-Kämpfern. Die wissen ganz offensichtlich, dass der Segen Gottes nicht einfach nur Reichtum und Wohlstand sein kann. Und Erfolg und was wir nicht alles gerne haben wollen. Nein, was Gott uns wirklich verspricht, ist, dass er sagt, nach dieser kurzen Zeit auf der Erde, in den himmlischen Regionen, habe ich alles für euch parat, was ich zu geben habe. Alles, was der himmlische König aller Könige, dem alles gehört, alles, was er hat, das will er denen geben. Und hier sagt uns der Vers auch, was die Grundlage ist, nämlich in Jesus Christus. Jeden geistlichen Segen in den himmlischen Örtern in Christus. Versteht ihr, Paulus betont so sehr Jesus auch in seiner Einleitung, weil er sagt, hey, hier auf Erden ist es oftmals nicht gut, ich bin gerade in Gefangenschaft, aber auf mich wartet ein ewiger himmlischer Segen, so groß, dass ich ihn nicht beschreiben kann. Und weil der so groß ist, darum kann ich mich freuen und hier im Gefängnis einen Lobpreis singen, trotzdem die Lage nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir sind gesegnet mit jedem himmlischen Segen. Aber was heißt das praktisch? Was ist so ein himmlischer Segen? Wir könnten jetzt viele Dinge uns überlegen, gell? Himmlischer Segen, was es sein könnte, irgendeine Wolke im Himmel für uns privat, eine Mercedes-Benz-Wolke, die ganz schnell ist, oder ein Heiligenschein oder so. Paulus zeigt uns hier, was für ihn diese himmlischen Segen sind. Nämlich in allem, was er danach jetzt sagt. Er beschreibt diese himmlischen Segen in dem, was das Heilswerk mit sich bringt. Und so möchte ich mit euch mal die erste Strophe anschauen. Die erste Strophe, die nenne ich, wir sind für immer gesegnet, weil der Vater es so wollte. Die Strophe 1 dieses Liedes steht von Vers 4 bis Vers 6. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, steht da. Das heißt, vor Grundlegung der Welt, bevor Gott den ersten Stein gelegt hat, in Anführungsstrichen, oder den ersten Stein geschaffen hat, hat er etwas geplant, hat er einen Entschluss gefasst, hat er etwas bestimmt, nämlich, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein sollen. Das ist sein Ziel, dass Menschen heilig und tadellos vor ihm sind. Nun, wenn wir in diese Welt schauen, sehen wir, dass diese Welt ein Problem hat. Diese Welt ist nicht heilig und tadellos. Die Menschen, die hier leben, ich, du, wir sind von Geburt an nicht heilig und tadellos. Darum haben wir Beziehungsprobleme, darum lügen wir, darum läuft so viel falsch. Die Probleme dieser Welt sind nicht extern in der Politik, im System oder sonst irgendwo zu finden, sondern in den Menschen, die das alles machen. Wir selbst sind oft das Problem. Wenn wir Streit haben miteinander, dann liegt es nicht daran, dass irgendeine Sache zwischen uns liegt, sondern dass da zwei Dickköpfe sind. Die zwei Menschen sind der Problempunkt. Wir sind von Natur aus nicht heilig und tadellos. Das heißt, wenn Gott von Ewigkeit her das Ziel hatte, dass aber vor ihm Menschen heilig und tadellos sein sollen, dann heißt es, er hat von Ewigkeit her geplant, Menschen, die nicht heilig und tadellos sind, heilig und tadellos zu machen. Das heißt, Gott hat von Ewigkeit her geplant, Menschen zu erretten durch Jesus. Von Ewigkeit an war es Gottes Ziel, unperfekte Menschen perfekt zu machen. Und das sehen wir, hey, das ist ja gar kein Plan B. Das ist ja gar kein Plan B Gottes, dass Jesus in die Welt kommt, so wie er versucht es erstmal, dass Adam und Eva schafft und dann stellt er diesen Baum im Garten und so und hofft, dass es gut geht. Nein, er wusste, wie es ausgehen wird mit Adam und Eva und dass die Sünde in die Welt kommen wird und dass wir Menschen so viel kaputt machen. Und darum hat er von Ewigkeit her geplant, Menschen heilig und untadelig vor ihm zu machen. Nun, jetzt stehen wir hier eben gerade in Strophe 1 vor diesem brisanten Thema Erwählung. Da gibt es verschiedene Deutungen und je nachdem, wie du diesen Vers verstehst, sage ich, wenn dein Gewissen sich auf dieses Wort stützt, Halleluja, dann okay. Ich sehe hier eine Sache. Erwählung ist von Natur aus etwas, was sich mit einer Entscheidung verbindet. Zum Beispiel bei der Partnerwahl, da suche ich mir einen speziellen Partner aus. Ich treffe eine Entscheidung für jemanden. Wenn ich eine Entscheidung für einen Partner treffe, dann treffe ich die Entscheidung für viele andere Partner nicht, in Anführungsstrichen. Bei der Präsidentenwahl, da wird ein Mensch gewählt zum Präsidenten. Nicht alle Anwärter. Also von Natur aus wissen wir eigentlich, dass der Begriff einer Wahl etwas mit einer Entscheidung für jemand Spezielles zu tun hat. Und ich glaube, dass das eben aber auch so hier in unserem Text sehr deutlich wird, weil hier wird beschrieben, dass diese Gruppe, die erwählt ist, das sind uns, das sind wir. Da wird eine Eingrenzung gemacht, das heißt wir. Erwählung kann also hier nicht alle Menschen meinen, sondern es meint wir, die Menschen, die er zuvor beschrieben hat als die Heiligen. Die Christen, alle die Christen sind, das sind die Erwählten Gottes. Zeitgleich kann es auch nicht alle Menschen meinen, weil in Strophe 2 wird wieder dieses Wir erwähnt oder uns. Und da heißt es, dass wir uns, dass wir alle erlöst sind in Jesus. Wenn ich also sage, Erwählung meint alle Menschen, die jemals existiert haben, dann sage ich damit, dass alle Menschen erlöst sind durch Jesus, dann bin ich Allversöhner. Option B ist, man kann sagen, hier im Text heißt ja, wir sind erwählt in Jesus. Erwählt ist die Institution Jesus und alle, die zu Jesus gehören, die sind quasi Erwählte. Das wird auch häufig und gerne gesagt, aber ich kann mich auch damit nicht so ganz anfreunden, grammatikalisch, weil Vers 4, wir sind vor Grundlegung erwählt in Jesus, ist ein Parallelvers zu Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus. Da heißt es, dass wir Söhne werden durch Jesus, dazu sind wir bestimmt. Nicht, dass wir erst, wenn wir in Jesus sind, erwählt werden, sondern wir sind erwählt, dass wir das werden. Das ist ein Parallelvers. Und ganz besonders wird uns das eben nochmal in Vers 11 verdeutlichen. In ihm, Jesus, in welchem wir auch ein Erbteil, ein Erbe erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Vers 11 wird uns dann gesagt, diese Erwählung findet ihren Grund in Gottes Willen. Nicht erst in etwas, was Menschen tun, dass sie sich irgendwie zu Jesus erst hinwenden. Das ist, was uns hier als erster geistlicher Segen beschrieben wird, dass Gott vor Grundlegung der Welt einen Plan hatte mit den Seinen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du in der Gemeinde bist und wenn du manchmal daran zweifelst, ob Gott dich wirklich lieben kann, dann lass mich dir das sagen, vor Grundlegung der Welt hatte er einen Plan mit dir. Vor Grundlegung der Welt hatte er schon sich erdacht, wie er sich deinen Schieflagen im Leben annehmen kann. Wie er das ungeschehen machen kann oder wie er dich retten kann von dem, was nicht passt bei dir, damit du einmal untadelig vor ihm sein wirst. Und Vers 5 sagt uns auch, vor Grundlegung der Welt hatte er das Ziel, dass du Sohn Gottes, Tochter Gottes genannt wirst. Das ist etwas zutiefst Tröstliches in dem Moment, wenn wir sehen, auch als Christen, dass wir Gottes Ansprüchen nicht entsprechen können, dass wir manchmal nicht mal unseren eigenen Ansprüchen entsprechen können, dass wir so völlig unperfekt sind. Und dann sehen wir, Gott hat aufgrund seines Ratschlusses aber die Entscheidung getroffen, dass du heilig sein sollst und untadelig sein sollst. Es ist sein Ziel mit dir in Ewigkeit. Er wird dafür sorgen, dass du es sein wirst. Er hat dich dazu bestimmt, sein Kind zu sein. Und du kannst es nicht ungeschehen machen durch die Dinge, die in deinem Leben nicht stimmen. Aber hier heißt es auch, dass Gott nicht nur bestimmt hat und gewollt hat, dass Menschen seine Kinder werden, sondern er wollte es auch, dass es durch Jesus geschieht. Durch sein Werk. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, dass Jesus und sein Heilswerk die Grundlage ist. Warum? Es heißt hier weiter, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem geliebten Vers 6. Das ist der Refrain. Der geistliche Segen, dass Gott dich zu seinem Kind haben möchte und dich untadelig haben möchte und da einen Masterplan geschmiedet hat vor Grundlegung der Welt, der liegt darin begründet, dass dieser Masterplan das Ziel hat, dass Gott geehrt wird. Denn wenn es Gott ist, der uns zu Kinder Gottes macht und uns heilig und untadelig macht, dann gebührt alle Ehre ihm. Dann ist es sein Verdienst. Und wenn wir das erkennen, wenn wir erkennen, Mensch, ich habe ja gar nichts beigetragen und ich wollte das gar nicht ursprünglich. Ich war blind für Gott. Ich habe ihn gehasst. Der Epheserbrief sagt später mal, dass wir Feinde Gottes waren. Oder der Römerbrief, dass da keiner ist, der nach Gott fragt. Wenn wir erkennen, aus dem heraus, solche Menschen, da hat Gott den Plan gefasst, welche zu erretten. Trotzdem sie so sind, wie sie sind. Dann führt es uns dazu, dass wir sagen, Menschen, habe ich ja gar kein Recht, mich selbst zu rühmen. Dann muss ich ja eigentlich per Definition demütig werden. Weil Gott es mir unverdient geschenkt hat. Damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit sein. Jetzt weiß ich habe sehr stark die eine Seite betont, dass Gott vor Grundlegung der Welt diesen Plan geschmiedet hat, eben weil es da steht. Ich sehe aber auch, dass die Bibel eine andere Seite betont, nämlich, dass Gott die Menschen dazu auffordert, umzukehren, ihre Wege nicht zu akzeptieren, zu ihm zu kommen. Wie bringe ich diese zwei Dinge zusammen? Ich lasse einfach stehen. Ich merke, dass wir emotional an Grenzen stoßen, wenn wir versuchen, alles philosophisch weiterzudenken und irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ich weiß nicht, wie es geschieht, dass Gott Menschen in die Verantwortung zieht. Er tut es, er sagt, kehrt um, tut Buße und zeitgleich, dass es aber heißt, dass Gott den Nationen Buße geschenkt hat. Apostelgeschichte, da steht beides drin. Der Aufruf zu Buße und Gott schenkt Buße. Ich kann letztendlich nichts anderes machen, als es einfach nur zu akzeptieren, weil es da steht. Und ich will das betonen, was eigentlich das Erbauliche daran ist, nämlich, dass wir darin eine Zuversicht haben können, dass ich das nicht ungeschehen machen kann, was Gott geplant hat, bevor das erste Elektron um irgendeinen Atomkern in irgendeinem Busch oder wie auch immer hier um die Welt geschwirrt ist. Bevor irgendwas war, hat Gott diesen Plan geschmiedet und dementsprechend wird er auch zustande kommen. Und es führt uns zur zweiten Strophe. Wenn Gott diesen Plan hatte, dich zu erretten, vor Grundlegung der Welt, wie macht er das eigentlich praktisch? Wenn er vor allen Dingen wollte, dass es in Jesus geschieht, wie rettet Gott denn Menschen durch Jesus? Strophe 2 heißt deshalb, für immer gesegnet, weil Jesus es erwirkte. Schaut mal mit mir in die Verse 7 bis 12, da heißt es, in ihm, also in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. In ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob der Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Vers 7 sagt uns, wie Gott Menschen heilig und untadelig macht. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Kern des Evangeliums, und ich glaube, der Kern von dem, was Erlösung wirklich ist, ist nicht Frieden mit meinen Mitmenschen oder Frieden mit mir selbst, Selbsterfüllung oder sonst irgendwas, sondern Frieden mit Gott. Weil wir müssen heilig und untadelig vor ihm sein, heißt es zuvor. Und wie geschieht es alles? indem Jesus Christus uns erlöst durch das Vergießen seines Blutes. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist eigentlich im Kern das, was wir die gute Botschaft nennen. Paulus sagt mal an anderer Stelle nicht nur, dass er gerne von Jesus redet, immer nur Jesus, 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 sondern er sagt sogar, er will nichts wissen, im Korintherbrief, nichts als Christus und ihn als gekreuzigt. Der Kern der Heilsbotschaft ist, dass Jesus bereit war, die Strafe auf sich zu nehmen, die uns gebührte. Das heißt, Gott hat nicht nur von Ewigkeit geplant, uns zu erretten, sondern er hat in Ewigkeit geplant, dass sein Sohn stellvertretend die Strafe tragen muss. Weil Gott ist ein gerechter Gott. Vor Grundlegung der Welt war es Jesus bewusst, dass er sterben wird, um sich seine Braut zu erkaufen. Und wir sehen später mal im Epheserbrief, Kapitel 5, dass das eigentlich der Inbegriff der größten Liebesgeschichte überhaupt ist. Wir lieben ja diese Filme, wo irgendein Traumprinz bereit ist, sein Leben zu geben für seine Prinzessin. Wisst ihr, was die größte Vorlage dafür ist? Dass vor Grundlegung der Welt Jesus gewusst hat, geplant hat, er wird sterben und die Strafe auf sich nehmen, den Tod, für uns Menschen, die wir so fürchterlich unperfekt sind. So nicht, wie wir sein sollten. Er hat uns erlöst durch sein Blut. Vergebung der Übertretung und das alles nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 8 macht es praktisch. Wie kam das Ganze zu uns? Indem er, die er uns überströmt, die erfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Wir haben Anteil bekommen an dieser Gnade, nicht weil Gott weiß und einsichtig war, das stimmt auch, was der Text eigentlich sagen will, indem er uns weise und einsichtig gemacht hat, nämlich in was? Das Geheimnis seines Willens. Später im Vers 13 heißt es, das Wort der Wahrheit, das Evangelium seiner Rettung. Gott hat seinen Sohn gesandt, um zu sterben, und er hat dich Anteil bekommen lassen, indem er dich erfüllt hat mit Weisheit und Erkenntnis, indem er dir die Augen geöffnet hat. Das ist ja oft das, was wir sagen, Herr, öffne mir die Augen. Genau das hat er gemacht. Er hat dir die Augen geöffnet dafür, dass Gott Gott ist, dafür, dass du mit allem, was du bist, das ist ziemlich unperfekt, und dass du dementsprechend einen Retter brauchst und dass Jesus dieses Errettungswerk vollbracht hat. All das hat er dir geschenkt. Und Paulus nennt diese Erkenntnis einen überströmenden Reichtum, den Reichtum seiner Gnade. Ich weiß, wir hören diese Botschaft tausendfach als Christen, gell? Jesus starb am Kreuz und so. Und manchmal haben wir so diese Mentalität, dass wir sagen, ja, aber das ist ja jetzt echt genug. Wollen jetzt mal zu irgendwelchen anderen Themen voranschreiten, weil wir hören das ja so oft. So ein bisschen kriege ich manchmal diese Haltung mit. Schaut mal her, dieser Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, wo er zuvor 2 Jahre intensiv jeden Tag gepredigt hat. Das hat mir in der Einleitung, er war in der Schule des Tyrannus, er hat stundenlang gepredigt, und statt jetzt quasi einen Brief zu schicken mit 5 Tipps, wie du am besten erfolgreich deine Arbeit erledigen kannst oder sonst was, schreibt er wieder von Jesus. Es erfüllt ihn, er sagt, das ist alles und es ist die Grundlage für alles praktische Christsein. Denn er sagt hier wieder, es ist ein überströmender Reichtum, der dir geschenkt wird. Und dieser Reichtum ist Gnade. Gnade ist der schönste Begriff für denjenigen, der versteht, dass er Gnade braucht. Weil Gnade ist so unabhängig von mir. Gnade hat immer was damit zu tun, dass jemand, der größer ist, bei dem ich im Misskredit stehe, dass dieser Größere mich einfach beschenkt. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und schaut mal her, diese Gnade, die er uns gibt, ist nicht nur, dass er uns das nimmt, was wir verdient haben, nämlich Strafe, sondern auch, dass er uns das gibt, was wir nicht verdient hatten, für immer seine Kinder zu heißen im Himmel, in seiner Herrlichkeit, bei ihm zu sein. Und später nennt er das mal Erben sein. Erben Gottes sein, dass wir gesegnet sein sind mit allem Reichtum, den Gott hat. Das ist die Gnade, die er den Christen zuteil werden lassen möchte. Ihr Lieben, es ist ein unendlicher Reichtum, den wir hier im Evangelium haben, dass Gott so sehr darauf bedacht ist, dich zu beschenken, der du niemals darauf bedacht warst, Gott zu suchen. Und keiner ist da, der nach Gott fragt, Römer 3. Das ist unendliche Gnade, es ist ein Reichtum, sagt Paulus. Das ermutigt ihn, diesen Brief zu schreiben. Und er sagt, wenn wir das verstehen, dann führt uns das zu einer Sache, nämlich zum Lobpreis Gottes. Das ist auch das, was hier als Antwort von Strophe 2 kommt. Vers 12 heißt es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Du bist so unendlich geliebt. Und wenn du ein Anbeter werden willst, mehr und mehr ein Anbeter Gottes, dann ist der eine Weg dahin, dich mit dieser Liebe Gottes zu beschäftigen, die er für dich hat, von Anfang an bis zum Ende. Weil nur dann, wenn wir erkennen, dass es gar nicht unser Werk ist, sondern sein Werk, dann staunen wir darüber, dann staunen wir über die Gnade und es führt uns in wahre Anbetung. Das sagt Paulus hier, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit sein, die wir zuvor gehofft haben. Das heißt, Gott hat vor Grundlegung der Welt etwas geplant, dann Gott hat in dieser Weltzeit durch seinen Sohn das Heil erwirkt, erkauft, geschenkt, gemacht. Und jetzt lesen wir in der dritten Strophe, dass wir für immer gesegnet sein werden, weil der Geist Gottes es besiegelt hat in Ewigkeit. Das heißt, Gottes Heilsplan mit dir geht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vers 13 und 14 sagt uns, in Jesus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört habt, und als ihr gläubig wurdet. Ich finde es so wunderbar, schaut mir her, damit einer ein Christ wird, wird nichts gefordert, als dass er was tut, als dass er glaubt. Glauben ist kein großes Werk. Glauben ist nichts, was Stärke ausdrückt. Glauben ist der Ausdruck von, in Anführungsstrichen, Schwachheit. Glauben heißt, einfach sich nur auf das zu stützen, was Gott gesagt hat. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Punkt. Wir haben das Evangelium gehört und es hat uns zum Glauben geführt. Und es ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass wir das erkennen. Ich glaube, das ist meine Überzeugung, dass wir an der Diskussion vorbeireden, wenn wir immer auf den freien oder unfreien Willen des Menschen eingehen. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass du das Evangelium hörst und dann willst, sondern dass du das Evangelium hörst und dann glaubst. Und der Glaube ist etwas, was dem Willen vorausgeht. Denn ich glaube nicht, was ich will, aber wenn ich Gott will, wenn ich an Gott glaube, dann will ich ihn auch. Ich glaube nicht an die Sonne, weil ich an die Sonne glauben will. Ich glaube an die Sonne, weil ich die Sonne sehe, weil sie mir erkenntlich gemacht wurde, weil ich sie wahrnehme. Darum glaube ich sie und darum will ich auch in ihrem Licht leben und mich an ihrem Licht erfreuen. Und so ist es auch. Gott hat uns weise gemacht und Erkenntnis geschenkt, indem wir das Evangelium gehört haben. Da kommt wieder Strophe 2 und Strophe 3 zusammen. Und es hat uns gläubig gemacht. Und dann schaut man her, in diesem Glauben, als er dich gläubig gemacht hat, durch das Evangelium, nicht durch irgendwie Reichtümer, die er versprochen hat, durch irgendeinen Fernsehprediger oder durch irgendeine coole Veranstaltung, sondern indem du davon gehört hast, von der Liebe Gottes, von dem Evangelium. In diesem Moment hat er dich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hat von euch schon mal jemand Kontakt zu der Neuapostolischen Kirche gehabt? Zur katholischen Kirche? Das ja. Wann bekommt man da den Geist? Bei der Firmung, genau. Bei der Firmung. Jetzt schaut mal her. Wann wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist? Als ihr gläubig wurdet. Als ihr gläubig wurdet, hat Gott seinen Geist in euch gegeben. Allen. Das heißt, nicht erst durch eine zweite Geisteserfahrung mit Handauflegen in irgendeiner charismatischen Megachurch, sondern als ihr gläubig wurdet. Da hat Gott euch seinen Geist in euch gegeben. Und das wird hier genannt, das ist wie ein Siegel. Wir kennen das, so ein Abdruck zum Siegelring in Wachs. Ein Siegel ist ein Zeichen der Zugehörigkeit. Dieser Brief mit diesem Siegel in Wachs ist von König so und so. Gott hat euch ein Siegel aufgedrückt, nicht mit Wachs, sondern seinen Geist. Und dieses Siegel steht auch für, der gehört zu mir. Denn der Begriff Siegel wird gerne in der Bibel auch, oder wird in der Bibel auch mal gebraucht für das verschlossene Grab Jesu. Da war ein römisches Siegel drauf. Dieses römische Siegel auf dem Grab Jesu hat bedeutet unantastbar, weil es gehört dem römischen Volk. Deswegen waren da Soldaten davor. Wer dieses Siegel missachtet hatte, wurde damals exekutiert. Und genauso ist es ja auch, Gott sagt, diese Menschen, auf denen mein Siegel ist, die gehören mir. Die sind mein, die kann mir niemand nehmen. Die sind unantastbar. Die sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und wie lange? In Kapitel 4, Vers 30 wird uns gesagt, wird es wiederholt, dass wir durch den Geist versiegelt worden sind, bis auf den Tag der letztendlichen Erlösung. Gott wird dich sicher ans Ziel bringen. Das gute Werk, das er begonnen hat, wird er in dir vollenden. Du brauchst keine Furcht haben, dass die Nöte dieser Welt dich davon abbringen können, bei Christus zu bleiben. Warum? Weil du versiegelt worden bist mit seinem Geist. Wir sehen das auch mal im ersten Johannesbrief, wo das uns gesagt wird, dass die Überwinder dieser Welt sind die an Christus glauben. Ihr werdet diese Welt überwinden, egal wie schwer oder einfach es sein mag, weil er es zum Ziel bringen wird durch seinen Geist, den er gegeben hat als Siegel. Aber schaut mal her, es heißt auch nicht nur, dass er Siegel ist. In Vers 14, im letzten Vers heißt es auch, dass er das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums. Gott hat vorgesehen, geplant, in Ewigkeit alles unter die Herrschaft Jesu Christi zu bringen. Es wird in Strophe 2 zuvor mal gesagt, alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Das heißt, Gott möchte, dass wir in Ewigkeit unter Jesu Regentschaft leben. Er als König Jesus. Wir kennen ja dieses Lied, alle Ehre, König Jesus. Das wird damit ausgedrückt. Aber Gott will nicht, dass ihr als einfache Sklaven oder Bauern oder sonst was unter der Regentschaft lebt, sondern als Söhne und Töchter Gottes, die ein reiches Erbe haben. Man kann ja so oder so unter einem König leben. Man kann in der Königsfamilie sein oder nicht. Aber Gottes Plan mit dir, lieber unperfekter, aber unwahrscheinlich geliebter Mensch, ist, dass du, wenn du zu Jesus gehörst, unter seiner Herrschaft leben darfst, nicht als Sklave, sondern als mit einem ewigen Erbe beschenkten Sohn Gottes, Kind Gottes, Königskind, sagen wir auch so schön. Das ist die Wahrheit, die uns hier mitgeteilt wird. Und dieser Heilige Geist, der uns gegeben ist, der ist wie eine Anzahlung, ein Unterpfand, eine Anzahlung, ein Vorgeschmack von dem. Man kann sich ja fragen, also ich habe mir die Frage gestellt, wenn Gott ja immer uns irgendwie alle perfekt machen wird, wie Jesus und so, wenn wir in Ewigkeit sind, warum sollen das jetzt eigentlich dann überhaupt mit dieser Heiligung sein? Warum müssen wir hier geheiligt werden? Werden ja eh am Schluss perfekt gemacht. Weil wir wissen, warum? Das Werk des Geistes ist eure Anzahlung. Gott wird euch ans Ziel bringen. Ihr werdet einmal untadelig, vollkommen rein sein, ohne Lüge, perfekt, liebevoll, gnädig, barmherzig. Alles, was gut ist, wird man euch ausmachen. Ihr werdet sein wie Jesus. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wir werden ihn sehen wie als Spiegelbild. Weil wir genauso sein werden wie er. Und Gott gibt uns als Anzahlung dass wir jetzt schon wachsen dürfen im Glauben, im Leben. Wir können uns jetzt am Schluss fragen, wow, warum macht Gott es? Die Antwort ist wieder, weil das zum Lob seiner Herrlichkeit führt. Das ist Gottes Ziel. Er hat es so bestimmt, warum auch immer, weil Gott Gott ist. Und es soll dazu führen, dass er gelobt wird. Und wir können uns jetzt sagen, Mensch, aber das ist so unpraktisch, das ist so theoretisch, das hat gar nichts irgendwie mit mir zu tun. Warum schreibt Paulus uns das? Ich sage, es muss ja einen Grund haben, warum das in Gottes Wort ist, diese Botschaft. Ich glaube, weil es die Grundlage ist für alles, was wir später praktisches Christenleben nennen. Paulus schreibt uns, dass wir in Christus alle zu einer Einheit gemacht wurden, dass es alles Gnade war, damit wir, wenn wir als Christen zusammenkommen, erkennen, wenn es Gnade ist, dann müssen wir demütig sein. Denn warum sollte einer von uns dieser Aufforderung folgen, streitet nicht miteinander? Aus welchem Grund? Warum sollten wir auf Gott hören? Paulus sagt, wir sollten auf Gott hören, weil ihr aus Gnade unendlich beschenkt worden seid und es nicht verdient habt. Und weil ihr euch wegen nichts rühmen könnt. Darum sollt ihr miteinander gnädig und barmherzig umgehen. Das ist die Grundlage. Deswegen sagt er auch mal in Philipper 4, da erwähnt er sogar zwei Personen. Er sagt, Euodia und Syntyche, zwei Streithähne in der Gemeinde. Die hatten irgendeinen Konflikt. Seid eines Sinnes, seid einmütig. Warum? Im Herrn. Die Tatsache, dass Gott alles geplant hat vor Grundlegung der Welt, bis zum Ende. Und dass er es gewirkt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat, der für uns starb. Und dass er es gewirkt hat, indem er uns Erkenntnis und Weisheit geschenkt hat im Evangelium. Das muss uns dazu führen, dass wir in der Gemeinde demütig sind. Wir werden nur dann Streit beiseite legen können oder auch Unrecht ertragen können, wenn wir erkennen, wir stehen hier allein aus Gnade. Das ist eine harte Botschaft, wenn man sie hört. Aber so mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man, ja, das ist auch eine total erbauliche Nachricht. Ich darf meinem Bruder gnädig sein, weil Gott ihm gnädig ist. Und ich darf darauf hoffen, dass er mir gnädig ist, wenn ich gegen ihn sündige, wenn ich was falsch mache, wenn ich ihn belüge oder betrüge. Warum? Weil ich es verdiene? Nein. Weil auch er aus Gnade von Jesus errettet wurde. Dieses Evangelium ist die Grundlage für praktisches Christenleben. Wenn Gott uns auffordert, uns dieser Welt hinzugeben, nicht nach dieser Welt zu streben, sondern den Menschen zu dienen, zu helfen, als Christen Unrecht zu ertragen, dann nur, weil Jesus uns begnadigt hat. Ich weiß, es ist eine schwere Botschaft und ich hoffe, wir können einander lieben und annehmen und gnädig miteinander sein, auch wenn wir verschieden darüber denken. Aber ich hoffe, ihr versteht, dass ich versucht habe, einfach diesen Text so zu nehmen, wie ich ihn sehe. Und ich akzeptiere es, wenn du diesen Text anders ziehst, aber lass das unsere Grundlage sein. Und so möchte ich euch zum Schluss nochmal daran erinnern und es zusammenfassen. In Jesus Christus sind wir vor Grundlegung der Welt gesegnet worden, durch den Vater, weil er es wollte. Sind wir in dieser Welt gesegnet worden durch Jesus, weil er es vollbracht hat? Und werden wir bis ans Ende, bis in alle Ewigkeit gesegnet sein, weil der Geist unser Siegel ist? Kind Gottes, so sehr bist du geliebt. Und weil du so sehr geliebt bist, wünsche ich dir, bete ich für dich und auch für mich, dass wir einander lieben und die Welt da draußen lieben können. Amen.